BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Erneut blicken wir auf Europa. Konkret auf die Eurozone. Wir wissen ja, Frankreich, Italien und die anderen setzen darauf, mit gemeinsamen Schulden alle Probleme zu lösen. Das geringe Wachstum, der Verfall des Bildungswesens, den Niedergang der Innovationsfähigkeit, die Wiederherstellung von Verteidigungsfähigkeit und überhaupt Europa wieder groß zu machen, das geht nur mit Eurobonds. Doch wie steht es eigentlich um den Kern Europas? Wie steht es um die Eurozone? Hat die Eurozone die selbstgesetzten Ziele erreicht? Haben die Wirtschaften sich angenähert? Gab es die berühmte Konvergenz? Oder gab es das Gegenteil? Gab es eine zunehmende Auseinanderentwicklung der Wirtschaften der Mitgliedsländer? Ist Italien heute Deutschland ähnlicher oder weniger ähnlich als vor 30 Jahren? Dieser Frage gehen wir heute nach, denn ich bin überzeugt, Schulden können eine Lösung sein, aber Schulden können nicht Probleme lösen, die strukturell grundlegender Art sind. Da können Schulden nur Zeit kaufen und am Ende die Probleme vergrößern. Ich finde das Thema gerade im aktuellen Umfeld hochaktuell, hochrelevant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Wir wollen unsere umfassende strategische Partnerschaft stärken. Und eine wichtige Rolle hat heute die Frage gespielt, wie wir unseren Wettbewerb gestalten. Das ist nicht nur wirtschaftlich von Bedeutung, das sagt auch etwas über die Qualität unserer Partnerschaft aus. Chinesen und Deutschen ist bewusst, unser wirtschaftlicher Austausch trägt ganz maßgeblich zum Wohlstand beider Länder bei, dass hier zwei der drei größten Volkswirtschaften der Welt miteinander Handel treiben, entfaltet eine große Kraft, und zwar sowohl für uns als auch darüber hinaus. Wir wollen insgesamt die Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland fortsetzen. Wir müssen dafür etwas tun. Dafür braucht es zum Beispiel einen geregelten Zugang zu unseren Märkten.
Bevor wir zur heutigen Ausgabe kommen, kurz ein Wort zur Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz nach China. Böse Stimmen haben gesagt, die Unternehmen, die Wirtschaftsvertreter sind mitgereist, damit sie möglichst schnell noch mehr Produktion nach China verlagern können. Nach dem Motto, da ist der große Markt, da ist das Marktwachstum, dort stimmen die Standortbedingungen. In den vergangenen Monaten habe ich an dieser Stelle und auch im Mega-Podcast öfters mal China diskutiert. Ich will das nicht wiederholen. An dieser Stelle nur so viel. China, davon bin ich überzeugt, ist dabei, das, ich sage mal in Anführungsstrichen, bessere Deutschland zu bauen. Mit einer gezielten Strategie setzt die Regierung darauf, die Kernindustrien Deutschlands zu erobern. Automobilbau, Maschinenbau, chemische Industrie. Und in allen drei Bereichen sind die Fortschritte Chinas enorm. Wir haben es diskutiert. Bei der Elektromobilität hat China ganz klar die Nase vorn. Der technologische Rückstand deutscher Unternehmen dürfte ungefähr bei 3 Jahren liegen. Und das ist bei diesem Thema eine Menge. Im Maschinenbau sehen wir an jüngsten Zahlen ebenfalls den China-Effekt. Chinesische Unternehmen kaufen weniger Maschinen aus Deutschland. Zugleich werden sie zu immer ernstzunehmenderen Wettbewerbern auf den Weltmärkten. Ungefähr 30-40% günstiger, bei gleicher und zum Teil bereits besserer Qualität. Wir haben gehört, über 50% der von der Deutschen Handelskammer in Peking befragten Unternehmen haben erklärt, dass sie davon ausgehen, dass die chinesischen Wettbewerber spätestens in 5 Jahren in ihrem jeweiligen Bereich Technologieführer sein werden. Beim Vortrag vor einigen Wochen wurde ich von einem deutschen Hidden Champion, von einem Weltmarktführer angesprochen, der zu mir gesagt hat, Herr Stelter, Sie sind noch viel zu optimistisch. Er schilderte mir dann, wie in dem Kernmarkt, und ich kann leider jetzt im Podcast nicht sagen, welches das war, wie in ihrem Kernmarkt, wo ich wirklich dachte, da gibt es nur dieses deutsche Unternehmen, wie in diesem Kernmarkt mittlerweile die Chinesen nicht nur eben 30-40% billiger sind, sondern technologisch führend. Der Gesprächspartner schilderte mir, dass bei öffentlichen Ausschreibungen, beispielsweise in Italien, von ungefähr 30 ausgeschriebenen Projekten 26 an chinesische Anbieter gegangen sind. Die Hoffnung, mit irgendwelchen Zöllen bezüglich Klimaschutz und Ähnlichem das zu verhindern, trügt. Grünen Stahl haben die Chinesen nämlich schon lange. Und die chemische Industrie, auch das wissen wir. Die chemische Industrie ist massiv dabei, Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen. Der Chef der BASF erklärte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz in einer Podiumsdiskussion, wo ich dabei war, dass die Verlagerung ins Ausland nicht nur kostenmäßig besser wäre, man spart sich eben die CO2-Abgabe, sondern die Verlagerung würde sogar dazu führen, dass die Produktion grüner würde. Einfach deshalb, weil grüne Energie dort im Überfluss vorhanden sei, entsprechend kostengünstiger eben die Produktion. Kostengünstiger und grüner im Ausland, dagegen kann Deutschland nicht anstinken. Und das Ausland ist eben nun mal meistens China. China hat eine einfache Strategie. Billige Energie, gut ausgebildete Mitarbeiter, die zudem bereit sind, länger und härter für weniger Geld zu arbeiten, gepaart mit einem Staat, der alles daran setzt, den Unternehmen die richtigen Rahmenbedingungen zu geben. Ist in China alles toll? Nein, keineswegs. Aber China ist ein ernstzunehmender Wettbewerber und deshalb ist es richtig, wenn wir vom China-Schock 2.0 sprechen. Der erste China-Schock traf uns weniger. Der traf vor allem die USA. Die Folge unter anderem, Donald Trump wurde gewählt. Der heutige China-Schock trifft ganz gezielt unsere Kernindustrien. Ich hoffe, dass Friedrich Merz diese Erkenntnis aus seiner Reise gewonnen hat und daraus die richtige Schlussfolgerung zieht. Außenkanzler sein ist ja schön, aber es ist höchste Zeit, dass er sich um die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunft des Standorts Deutschland kümmert, um unser aller Wohlstand wenigstens einigermaßen noch zu retten. Sicherlich werden wir in den kommenden Wochen noch Gelegenheit haben, das Thema China und die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft zu diskutieren. Doch nun von den großen Sphären der Weltpolitik zurück in die Niederungen der Eurozone.
Hand aufs Herz, wir alle kennen diese Frustration. Man braucht Hilfe, greift zum Hörer und landet in der Endlosschleife aus Fahrstuhlmusik und wählen Sie die 2 für Support. Man tippt, man wartet. Ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert, das in unserer schnellen Welt keinen Platz mehr hat. Damit ist jetzt Schluss. 11 Labs revolutioniert die Kundeninteraktion. Als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Geschichte hat dieses europäische Powerhouse eine Plattform geschaffen, die genau diesen Schmerz beendet. Keine Warteschlangen mehr, keine nervigen Tastaturmenüs, nur noch sofortige, intelligente Hilfe. Dass dies keine Zukunftsmusik ist, beweisen Marktführer wie die Deutsche Telekom, Klarna, Revolut oder Bertelsmann. Diese globalen Player vertrauen auf 11 Labs, um ihren Kunden ein Premium-Erlebnis zu bieten. Die KI-Agenten klingen absolut menschlich, agieren empathisch und lösen Probleme in 32 Sprachen, während andere noch in der Warteschleife hängen. Entscheidend für den Enterprise-Sektor ist die kompromisslose Sicherheit. 11 Labs ist vollständig DSGVO-konform, ISO 27001 zertifiziert und erfüllt bereits alle Anforderungen der neuen europäischen KI-Verordnung. Die Agenten können zudem handeln. Sie sind direkt mit ihren Systemen verknüpft, um Aufträge zu prüfen oder Leads zu qualifizieren, sicher, skalierbar und hocheffizient. Befreien Sie Ihre Kunden vom Ballast alter Hotlines. Setzen Sie auf technologische Souveränität made in Europe. Erfahren Sie mehr und testen Sie die Plattform unter 11labs.io/bto. 11 Labs, weltweiter Marktführer für Voice-KI.
Während Friedrich Merz durch die Welt reist, hält bei uns in Europa die Diskussion zu Eurobonds an. Die gemeinsamen Schulden werden als Schritt zur Veränderung der Währungsunion verkauft. Dabei sind sie ökonomisch vor allem eines, ein Instrument zur Vermeidung schmerzhafter nationaler Reformen, insbesondere in hochverschuldeten Ländern wie Frankreich oder Italien. Vor allem sind die gemeinsamen Schulden ein weiterer Versuch, die Konstruktionsmängel des Euro zu kaschieren. Wir wissen es. Der Euro war von Anfang an kein optimaler Währungsraum. Sehr unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen, Produktivitätsniveaus, Staatsfinanzen und Arbeitsmärkte wurden unter einer einheitlichen Geldpolitik zusammengefasst. Das Ventil der Wechselkursanpassung zum Ausgleich von wirtschaftlichen Divergenzen entfiel. Man konnte also nicht mehr einfach die eigene Währung abwerten wie Italien, wenn man nicht mehr wettbewerbsfähig war. Die Hoffnung der Befürworter des Euro war groß. Man ging davon aus, dass die gemeinsame Währung den Druck erzeugen würde, den es braucht, um zu einer wirtschaftlichen Konvergenz zu führen. Nach dem Motto, alle werden so wie Deutschland. Quasi das Entstehen eines optimalen Währungsraums über Zeit. Und zunächst sah es auch danach aus. Zwischen dem Beschluss zur Einführung bis zur tatsächlichen Einführung des Euro kam es tatsächlich zu einer gewissen Konvergenz. Die Zinsen näherten sich in den künftigen Euro-Ländern dem tieferen deutschen Niveau an und die Politiker bemühten sich, den Kriterien für eine Mitgliedschaft zu genügen. Doch kaum war der Euro eingeführt, war es mit der Konvergenz auch vorbei. In einem 2018 erschienenen Papier rechnete der Internationale Währungsfonds vor, dass es statt zur erhofften Konvergenz zu einem deutlichen Auseinanderlaufen der wirtschaftlichen Entwicklung gekommen ist. Titel der in den Shownotes verlinkten Studie Economic Convergence in the Euro Area – Coming Together or Drifting Apart. Zunächst die Erinnerung an die Erwartungen an den Euro.
Von der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wurde erwartet, dass sie größere makroökonomische Stabilität, Wohlstand und Konvergenz fördern würde. Die Einführung der gemeinsamen Währung sollte die Wechselkurse stabilisieren und die Zinssätze in der gesamten Union senken. Die politischen Entscheidungsträger gingen davon aus, dass eine gemeinsame Währung durch die Beseitigung von Wechselkursunsicherheit und die Reduzierung grenzüberschreitender Transaktionskosten die Kapitalmobilität und den intraregionalen Handel erhöhen und dadurch das Wachstum ankurbeln sowie zur Angleichung des Pro-Kopf-Einkommens zwischen ärmeren und reicheren Ländern beitragen würde.
Und die entscheidende Frage ist, wurde das Ziel erreicht? Da kann man nur sagen, vordergründig ja, aber eben nur vordergründig.
Die EWU hat zwar einen glaubwürdigen geldpolitischen Rahmen geschaffen und die Finanzintegration vertieft, doch viele nationale Regierungen haben es versäumt, ausreichende Haushaltsdisziplin zu wahren und genügend Strukturreformen durchzuführen. Im ersten Jahrzehnt des Euro profitierten die Länder von einem stabilitätsorientierten geldpolitischen Rahmen mit niedrigen Zinssätzen, niedriger Inflationserwartung und einem stabilen gemeinsamen Wechselkurs. Die nationalen Fiskalpolitiken waren jedoch prozyklisch und die Dynamik der Strukturreformen ließ nach, was zu makroökonomischen Ungleichgewichten und wachsenden Wettbewerbslücken führte. Angesichts der schwachen Finanzaufsicht wirkten die rasch zunehmenden grenzüberschreitenden Kapitalströme letztlich destabilisierend.
Und wie destabilisierend es gewirkt hat. Es kam zu einem massiven Verschuldungsboom, der uns erst in die Krise geführt hat. Die Studie des Internationalen Währungsfonds untersucht drei große Konvergenzbereiche. Das zum einen die nominale Konvergenz von Zinsen und Inflationsraten, dann die reale Konvergenz von Einkommensniveaus und Produktivität und dann noch die Konvergenz von Konjunktur- und Finanzzyklen. Das Ergebnis?
In den Jahrzehnten vor dem Maastricht-Vertrag kam es in den Ländern des Euroraums zu einer stetigen Einkommenskonvergenz. Entgegen den Erwartungen verlangsamte sich jedoch die Einkommenskonvergenz zwischen den EA-12 Ländern nach Maastricht und kam anschließend zum Stillstand. EA-12, das sind die 11 Gründungsmitglieder plus Griechenland.
Nur zur Erinnerung, es handelt sich hier nicht um ein Papier von Eurokritikern wie beispielsweise Hans-Werner Sinn, sondern um ein Papier von Wissenschaftlern des IWF. Und es kommt noch schlimmer.
Die Produktivität der EA-12-Staaten entwickelte sich unter der Einheitswährung auseinander. Zwar hat sich das Produktivitätswachstum in den letzten Jahrzehnten europaweit verlangsamt, doch war der Rückgang in einigen Ländern deutlicher ausgeprägt als in anderen. Entgegen den Erwartungen gab es nach der Euro-Einführung keinen Produktivitätsaufholprozess. Eine Aufschlüsselung des jährlichen BIP-Wachstums pro Kopf in Ländern mit hohem und niedrigem Ausgangsproduktivitätsniveau zeigt, dass der Einsatz der Produktionsfaktoren den Wachstumsbeitrag höherer Kapitalinvestitionen in diesen Ländern mehr als kompensierte und so eine reale Konvergenz verhinderte. Ein stärkerer Rückgang von Investitionen und Beschäftigung seit 2008 verschärfte die Divergenz des Wirtschaftswachstums nach der Krise zusätzlich.
Die Kernaussage ist eindeutig.
Länderübergreifende Ströme auf Arbeits-, Kapital-, Waren- und Dienstleistungsmärkten sollten die Einkommenskonvergenz und die Anpassungsfähigkeit der Länder an Schocks in der gemeinsamen Währung fördern. Die vorgesehenen Anpassungsmechanismen im Rahmen der Währungsunion waren jedoch unzureichend, um die Konvergenz zu unterstützen und trugen in einigen Fällen zur Divergenz bei. Die Arbeitskräftemobilität blieb bescheiden und die Handelsintegration war geringer als erwartet. Die Länder trieben die Strukturreformen nicht wie erwartet voran und die Fiskalpolitik war in der Praxis oft prozyklisch statt antizyklisch. Die Kapitalströme erlebten in den ersten Jahren der Währungsunion einen spektakulären Boom, erwiesen sich jedoch als destabilisierend und nicht als stabilisierend, wie die scharfe Umkehr der Kapitalströme während der Krise zeigte. Darüber hinaus führten diese Kapitalströme nicht zu einer Konvergenz der Produktivität, die eine nachhaltige Konvergenz der Realeinkommen bewirkt hätte. Der Handel innerhalb des Euroraums ist beträchtlich, hat aber nicht so stark zugenommen wie vorhergesagt. Entgegen den Erwartungen gibt es kaum Anzeichen dafür, dass die Währungsunion den Handel angekurbelt hat. Der Handel innerhalb des Euroraums nahm weniger zu als der Handel mit Ländern außerhalb des Euroraums.
Klartext. Wir haben es zu tun mit einer Divergenz, nicht mit einer Konvergenz. Der Euro hat nicht dazu geführt, dass der Euroraum stärker geworden ist, sondern er wurde schwächer. Und vor allem hat er eines bewirkt. Er hat dazu beigetragen, dass die Verschuldung in wichtigen Mitgliedstaaten komplett außer Kontrolle geraten ist. Stichwort Frankreich. Nun gut, die Eurozone steht nicht gut da. Aber jetzt, das dürfen wir nicht vergessen, trägt Deutschland zur Stagnation seit 6 Jahren ebenfalls bei. Es sind ja auch einige turbulente Jahre vergangen, seit dem Jahr 2018. Vielleicht hat sich die Konvergenz ja doch noch eingestellt. Leider nicht, wie eine weitere Studie zeigt. Titel der Studie: Der Euro als optimaler Währungsraum? Eine Bestandsaufnahme. Autoren sind Gunter Schnabel und Moritz Pfeiffer vom Flossbach von Storch Institut. Dort kann man unter anderem dieses hier lesen.
Die Euro-Einführung 1999 wurde als wichtige Etappe auf dem Weg zu einem vereinigten Europa gesehen. Gut 25 Jahre später ist die Stimmung in Europa gedrückt. Der Euroraum hat ab 2008 eine große Finanz- und Schuldenkrise durchlaufen, die auch als Euro-Krise bezeichnet wird. Das Wachstum ist gering und eine zunehmende politische Polarisierung zeugt von gesellschaftlichen Konflikten, die ihren bisherigen Höhepunkt in der aktuellen französischen Schuldenkrise gefunden haben.
Konkret zum Konstruktionsfehler der fehlenden politischen Union schreiben die Autoren Folgendes.
Die Europäische Währungsunion ist dahingehend eine Fehlkonstruktion, dass keine politische Union zugrunde liegt und sie deshalb keine gemeinsame Finanz- und Sozialpolitik hat. Gemeinsame Finanz- und Sozialpolitiken helfen, unterschiedliche Konjunkturentwicklungen in einem gemeinsamen Währungsraum auszugleichen. Doch ist eine gemeinsame Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Europäischen Union bis heute nicht realisiert.
Im Kern ist es die EZB, die letztlich das System zusammenhält.
Dies hat staatliche Kohäsionsmechanismen erforderlich gemacht, die den Euro zusammengehalten bzw. stabilisiert haben. Die Rede Draghis markierte einen Wendepunkt, da der Zusammenhalt des Euroraums in Krisen nicht mehr als fiskalische Aufgabe der Mitgliedsländer des Euroraums gesehen wurde, sondern offen in den Aufgabenbereich der EZB gebracht wurde, wo er wohl bis heute noch implizit liegt. Die Nachteile an einem Trend zunehmenden expansiven Geldpolitik sind jedoch negative Wachstums- und Verteilungseffekte, die die Verlierer der Euro-Stabilisierungsmaßnahmen an die politischen Ränder bringen.
Die Autoren sehen 3 denkbare Zukunftsszenarien.
Es braucht deshalb eine langfristige Lösung für einen stabilen Euroraum, wobei es 3 Szenarien gibt. Erstens kann eine gemeinsame Finanz- und Sozialpolitik auf EU-Ebene geschaffen werden, die den Euro langfristig institutionell stabilisieren würde. Zweitens könnten die Europäische Union und die Europäische Zentralbank zu der ursprünglichen stabilitätsorientierten Auslegung der europäischen Verträge zurückkehren. Wenn Europa zu einem der beiden Schritte nicht die Kraft hat, dürfte als dritte Option ein Aufbrechen der Währungsunion, möglicherweise in einen Nord- und einen Südeuro, eine zunehmend attraktive Option werden.
Ich persönlich glaube, am wahrscheinlichsten dürfte ein weiteres Durchwursten sein. Mit Geld der EZB, also verdeckten Eurobonds, oder eben offiziellen Eurobonds. Auch damit würde man sich nur Zeit kaufen. Oder? Vielleicht gibt es doch noch andere Szenarien. Darüber spreche ich jetzt mit einem der Autoren, mit Professor Gunter Schnabel.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Gunter Schnabel komme, noch dieser Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben. Unter dem Link handelsblatt.com/mehrperspektiven finden Sie ein H-Plus-Vortragsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der Qualität des Handelsblatts überzeugen. Wie immer finden Sie den Link zum Angebot auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Gunter Schnabel.
Professor Gunter Schnabel hat seit April 2006 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig inne und leitet dort das Institut für Wirtschaftspolitik. Seit November 2024 ist er Direktor des Thinktanks Flossbach von Storch Research Institute. Schnabel analysiert den Einfluss der Geldpolitik auf Finanz- und Gütermärkte auf der Grundlage der Arbeiten des Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek. Aus dieser Sicht ist eine zu expansive Geldpolitik verantwortlich für Finanzmarktblasen und Krisen. Im Ranking der internationalen wissenschaftlichen Datenbank IDEAS gehört er zu den Top 3% der Volkswirte in Deutschland und Europa. Professor Schnabel ist zuletzt in Folge 235 hier bei BTO zu Gast gewesen.
Sehr geehrter Professor Schnabel, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo Herr Stelter, ich bin froh, wieder dabei zu sein.
Professor Schnabel, Euro. Also Euro wird dann gar nicht mehr diskutiert. Ich habe vor ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monaten schon, ein Gespräch gehabt mit Robin Brooks, der sehr skeptisch war bezüglich den Euro und gesagt hat, eigentlich soll Deutschland austreten. Ich meine, das ist natürlich eine relativ radikale Forderung. Aber es hat wieder mal gezeigt, dass es ja doch offensichtlich Themen gibt innerhalb des Euro, die nicht so gut funktionieren. Und da bin ich über ein Paper von Ihnen gestoßen, wo Sie gesagt haben, eigentlich hat der Euro nicht so gewirkt, wie er wirken sollte. Er hat nämlich nicht dazu geführt, dass die Volkswirtschaften des Euro sich angenähert haben, dass es eine Konvergenz gab. Und ich selbst erinnere mich daran, es gab schon vor 10 Jahren mal ein Paper vom Internationalen Währungsfonds, die auch sowas gesagt haben, dem Motto, der Euro bewegt sich eigentlich, seitdem es gibt, nicht zueinander, sondern auseinander. Und jetzt haben Sie das nochmal verstärkt. Wieso kommen Sie dazu, dass Sie sagen, die Heterogenität hat zugenommen? Weil man könnte auch sagen, nach dem Motto, naja, die Konjunkturzyklen und so weiter, haben sich doch eigentlich angenähert.
Ja, also das Ganze geht ja zurück auf Robert Mandels Theorie der optimalen Währungsräume, der schon 1961 gesagt hat, dass ein Währungsraum dann optimal ist, wenn die Wahrscheinlichkeit als sogenannter asymmetrische Schocks gering ist. Und das kann man jetzt so interpretieren, dass ein Währungsraum nur dann optimal ist, wenn sich die Konjunkturzyklen der Mitgliedsländer parallel bewegen. Also wenn Deutschland und Spanien in der Rezession sind, dann kann die Europäische Zentralbank die Zinsen senken, dann kommen die beide aus der Rezession. Und wenn sie beide im Boom sind und hohe Inflationsraten haben, dann kann die EZB die Zinsen erhöhen und damit die Inflation ausbremsen. Ein Problem wird es eben dann, wenn die beiden Länder, die beiden Mitgliedsländer jetzt in einem unterschiedlichen Konjunkturzyklus sind, zum Beispiel Spanien im Boom und Deutschland in der Krise, wie es nach der Jahrtausendwende der Fall war, dann kann die EZB eigentlich nicht für beide Länder die richtige Geldpolitik machen. Und wenn sie den Zins dann in der Mitte setzt, verstärkt sie in Spanien den Inflationsdruck und in Deutschland die Krise, so wie es dann seit der Jahrtausendwende auch war. Und deswegen ist es natürlich wichtig zu wissen, ob die Mitgliedsländer in einem gemeinsamen Währungsraum jetzt einen gemeinsamen Konjunkturzyklus folgen oder nicht. Und wir beobachten ja jetzt seit Gründung des Euros, der Euro ist ja mal mit 12 Ländern gestartet, jetzt haben wir 21 nach dem Beitritt Bulgariens. Schon dadurch ist die Wahrscheinlichkeit natürlich gestiegen, dass wir eine heterogene Entwicklung innerhalb des Währungsraums haben und keine homogene.
Jetzt haben Sie einen Divergenzindikator entwickelt. Sie haben gerade jetzt Konjunkturzyklus angesprochen. Was sind denn Indikatoren für Konvergenz bzw. Divergenz?
Ja, das ist die Frage, wie geht man ran? Also man kann natürlich gucken, wie sind die Konjunkturzyklen miteinander verbunden. Es gab ursprünglich auch mal das Argument, als der Euro auf den Weg gebracht wurde, dass durch den Euro natürlich die Transaktionskosten für den Handel innerhalb des Euro-Raums sinken. Dann wird mehr gehandelt und dadurch, dass die Länder mehr miteinander handeln, würden dann auch die Konjunkturzyklen mehr gleich verlaufen. Das hat sich aber so nicht eingestellt. Und jetzt kann man natürlich auch noch andere Indikatoren heranziehen. Zum Beispiel sind die Finanzzyklen synchronisiert. Das ist nicht der Fall. Oder ich kann auf eine große Palette von Indikatoren gucken. Wie sieht's aus mit den Inflationsraten? Wie sieht's aus mit den Wachstumsraten? Wie sieht's aus mit den Handelsbilanzsalden, mit den Lohnentwicklungen oder mit den realen Wechselkursentwicklungen, mit dem BIP pro Kopf? Oder auch vielleicht mit dem Schuldenstand. Und da sehen wir halt, dass die Heterogenität innerhalb des Währungsraums immer größer und eben nicht kleiner wird.
Okay, wir haben also den Euro gestartet mit der Annahme, es würde eine Konvergenz herbeiführen. Die Konvergenz hat es nicht herbeigeführt. Und wir haben eigentlich weiterhin auseinanderlaufende Zyklen. Jetzt haben Sie natürlich Beispiele gebracht, wenn wir jetzt an Verschuldung denken und Ähnliches denken, ich denke jetzt ganz groß an Frankreich. Ich meine, Frankreich hat die Staatsverschuldung in der Zeit letzten 15 Jahren verdoppelt relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Da könnte man ja auch sagen, naja, das ist aber nicht eine Folge des Euro, sondern das hätte es vielleicht sonst auch gegeben. Also kann es sein, dass wir quasi hier Dinge messen, die eigentlich quasi nicht die Folge des Euro sind? Oder drehen Sie es um und sagen, der Euro hat diese Folgen nicht verhindert?
Ja, ich würde sagen, der Euro hat diese Folgen nicht verhindert. Wir hatten ja die Konvergenzkriterien und Konvergenzkriterien heißt natürlich auch, als Bedingung für die Mitgliedschaft im Euro müssen gewisse makroökonomischen Größen konvergieren und eigentlich müssen sie dann auch nach Eintritt in den Euroraum eng beieinander bleiben. Und das beobachten wir nicht. Also wir beobachten nicht, dass zumindest nach Eintritt in den Euroraum die Konvergenz bestehen bleibt. Es ist durchaus so, dass sich Länder bemühen, um in den Euro eintreten zu können, die Staatsverschuldung wirklich auch zu reduzieren oder die Inflationsraten auch mit den Konvergenzkriterien in Einklang zu bringen. Aber sobald sie drin sind, dann kann sich das wieder ganz, ganz anderes entwickeln. Und so war es ja auch jetzt gerade in Bezug auf Frankreich, in Bezug auf die Staatsverschuldung von Frankreich, die Sie ansprechen. Die Konvergenzkriterien sollten sicherstellen, dass Frankreich seine Haushaltsdefizite unter Kontrolle hält und dass natürlich auch die Staatsverschuldung in Frankreich nicht über den Schwellenwert von 60% des Bruttoinlandsprodukts ansteigt. Aber das ist eben nicht passiert. Also gerade bei diesen fiskalischen Konvergenzkriterien stellen wir ja fest, dass gerade Frankreich keinerlei Bemühungen unternommen hat, im Einklang mit diesen Konvergenzkriterien zu sein.
Aber würden Sie sagen, dass das trotz oder wegen des Euros passiert ist?
Ja, ich würde sagen eher trotz des Euros. Ne? Wir hatten ja vor Eintritt in die Europäische Währungsunion weitgehend unabhängige Geld- und Finanzpolitiken. Das wurde dann durch flexible Wechselkurse ausgependelt. Und eine gemeinsame Währung heißt eigentlich auch, dass man natürlich die Finanzpolitik konvergieren lassen muss, sonst passiert eben das, was seit der Jahrtausendwende passiert ist, nämlich Deutschland folgt eine restriktive Finanzpolitik, auch um im Einklang mit den Vorgaben für die Staatsverschuldung zu sein. Das verursacht eine Rezession in Deutschland, weil der Staat spart und deswegen vergeben jetzt die deutschen Banken viele Kredite in den südlichen Euroraum. Und das wird jetzt zum Anlass genommen, für die Regierungen im südlichen Euroraum sich mehr zu verschulden, dort einen ohnehin schon bestehenden Aufschwung zu verstärken, was am Ende dazu führt, dass innerhalb des Euroraums die Konjunkturzyklen, angefeuert von heterogenen Finanzpolitiken, völlig auseinanderlaufen und was dann schließlich auch der Grund für die europäische Finanz- und Schuldenkrise ist.
Aber man könnte ja auch sagen, naja, die EZB war im Prinzip ja gezwungen, mit der Finanz- und Schuldenkrise immer mehr einzuspringen und den Staat zu helfen. Ich persönlich würde sagen, diese ganzen asymmetrischen Aufkaufprogramme haben ja im Prinzip französische Zinsen gesenkt. Also ohne den Euro hätten die Franzosen höhere Zinsen. Und da könnte man auch fast sogar so weit gehen und sagen, der Euro hat diese Verschuldungsorgie in Frankreich erst mit ermöglicht.
Ja, das könnte man so sagen. Es ist in der Tat so, dass natürlich die europäische Finanz- und Schuldenkrise ist der Startpunkt jetzt für eine deutliche Veränderung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Bis dahin stand zumindest immer noch im Vordergrund, die Inflation beim Grenzwert zu halten, 2%. Aber seit der europäischen Finanz- und Schuldenkrise übernimmt die Europäische Zentralbank auch die Aufgabe, den Euroraum zusammenzuhalten. Ab 2012. Im Juli Mario Draghi als Präsident der EZB, whatever it takes, also eine ganz klare Ansage an die internationalen Finanzmärkte, dass jetzt die Europäische Zentralbank die Verpflichtung hat, den Euroraum zusammenzuhalten. Und das äußert sich dann auch in einer sogenannten unkonventionellen Geldpolitik. Also die EZB macht nicht nur konventionelle Geldpolitik, indem sie die Zinsen erhöht oder die Zinsen senkt, um die Inflation zu steuern, sondern unkonventionelle Geldpolitik heißt eben, sie kauft jetzt Vermögenswerte an oder vergibt Hilfskredite und das kann sie dann auch auf die einzelnen Bedürfnisse der Euro-Staaten ausrichten, also mehr Hilfskredite beispielsweise an Italien und Spanien vergeben als an Deutschland.
So, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, wir sagen also, okay, wir sagen, der Euro soll zu einer Konvergenz führen. Der hat zu einer Konvergenz geführt bei der Ankündigung der Einführung und hat nach der Einführung zu einer Divergenz geführt. Das ist im Prinzip die, ich glaube, der holländische Notenbankpräsident hat mal gesagt, die starken Staaten wurden stärker, die schwächeren Staaten wurden schwächer. Frankreich ist auf der Seite der Schwachen. Jetzt würde ich jetzt einen Schritt zurückgehen und sagen, dem Motto, naja gut, aber der Euro, den gibt's noch. Wir beide, wir leben hier ganz gut, Deutschland lebt ganz gut. Deutschland ist ja angeblich auch der große Profiteur des Euros, weil wir unsere Exportmärkte sichern, nicht mehr immer diesen Abwertungsdruck oder Aufwertungsdruck haben, wie wir früher haben. Okay, die EZB muss intervenieren, aber eigentlich hat es auch keine negativen Wirkungen, weil wir haben ja die Inflation gehabt. Okay, aber die Inflation war ja Sonderfaktor wegen Corona und so weiter, aber eigentlich haben wir die Inflationsrate ja im Griff. Also ist die Frage für mich so ein bisschen, gut, der Euro mag kein optimaler Währungsraum sein. Okay, die Konvergenz gab es jetzt nicht. Aber wo ist das Problem? Wer ist der Geschädigte davon?
Ja, es ist ganz richtig. Sie beobachten das ganz richtig. Den Euro gibt's noch. Ja, also der Euro-Crash hat in der Tat nicht stattgefunden. Und damit haben per Definition die Crash-Propheten auch nicht recht gehabt.
ganz, ganz wir uns beide, glaube ich, zählen durften. Also ich glaube, ja, ich weiß nicht, bei Ihnen weiß ich es also, genau, aber ich sicherlich war skeptischer, dass es lange durchhält.
Ich war natürlich kein Crash-Prophet, aber ich hatte natürlich immer Bedenken. Aber der Crash hat natürlich auch deshalb nicht stattgefunden, weil die Europäische Zentralbank und auch die Europäische Union und damit auch die Nationalstaaten jetzt große Anstrengungen unternehmen müssen, den Euro zusammenzuhalten. Also in der Studie nenne ich das ja Kohäsionsmechanismen. Wir haben auch mal versucht, hier auf einer Zeitlinie die ganzen Kohäsionsinstrumente, also die Instrumente aufzuführen, die jetzt entstehen, dafür, dass der Euro zusammengehalten wird, und das sind wirklich viele und das ist wirklich ein großes Volumen. Man kann die einzelnen Instrumente nicht zusammenzählen, aber der Aufwand, den jetzt Europäische Zentralbank und Europäische Union betreiben müssen, um den Euro zusammenzuhalten, der ist immens und teuer.
Aha, also immens, fein, wieso teuer? Also meine, was sind das für Kosten und vor allem, wer trägt die Kosten?
Ja, jetzt müssen wir unterscheiden, wer diesen Kohäsionsmechanismus auf den Weg bringt. Also wenn es zum Beispiel die Europäische Zentralbank ist, in Form von Hilfskrediten oder in Form von Anleihekäufen, die dann vielleicht auch bevorzugt für Krisenländer stattfinden, die typischen großen Sorgenkinder sind ja Italien und Spanien, dann werden die Kosten jetzt auf den ersten Blick nicht deutlich. Wir sehen aber doch, dass die Zentralbankbilanz, also die Bilanz des Eurosystems, immens gewachsen ist, von vielleicht 900 Milliarden Euro bei Euro-Einführung auf rund 9000 Milliarden Euro auf der Spitze der Corona-Krise. Und das hat jetzt natürlich inflationäre Tendenzen. Also Sie haben gesagt, meistens war die offiziell gemessene Inflationsrate im Euroraum sehr nahe an den 2%, an dem selbstgesteckten Ziel der Europäischen Zentralbank. Aber in der Corona-Krise ist dann auch stark nach oben geschossen. Und wir haben vor allem auch jetzt starke Inflation auf den Vermögensmärkten, zum Beispiel auf den Immobilienmärkten. Zuerst steigen die Preise steil in vielen südlichen Euro-Ländern und in Irland. Und dann zieht nach Ausbruch der Krise mit den geldpolitischen Rettungsmaßnahmen Deutschland nach. Und das hat jetzt natürlich auch sehr starke gesellschaftliche Einschnitte. Wenn die Immobilienpreise steil steigen, dann profitieren die, die schon Immobilien haben, und es verlieren die, die keine Immobilien haben, aber sich vielleicht noch irgendwann eine Immobilie leisten wollen. Also eine Umverteilung von den weniger Reichen zu den Reichen oder von den jungen Menschen zu den älteren Menschen im Euroraum, die durchaus gesellschaftliche Spannungen erzeugen kann.
Ja gut, das sehen wir ja. Wir haben ja die ganze Diskussion über Verteilungsgerechtigkeiten und so weiter. Und der Finanzminister läuft durch die Gegend und sagt, wenn man gut verdient, kann man sich kein Haus in Frankfurt oder Hamburg oder München kaufen. Klammer auf, liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Staat zu viel wegnimmt. Aber ich meine, wir haben doch hier zu tun mit einer Situation, dass im Prinzip der Euro gleichgesetzt wird mit der EU, unter dem Motto, das darf man jetzt nicht ändern. Wir haben einen Podcast zugemacht, ich habe mit einem Kollegen von ihm gesprochen, der die lateinische Münzunion auseinandergenommen hat und dann gesagt hat, dem Motto, der Euro wird gleichermaßen enden. Aber jetzt haben wir doch diese Situation, wo wir sagen, okay, wir haben diese Vermögensverschiebung, potenziell inflationäre Politik, wobei dazu sagen muss, ich meine nicht nur die Notenbankbilanz, die EZB ist stark gewachsen, sondern die von der Fed ist ja auch stark gewachsen und die von der Bank of England, Bank of Japan, vielleicht haben wir hier ein weltweites Phänomen. Selbst, glaube ich, die Schweizer Nationalbank hat ihre Bilanz aufgebläht, insofern vielleicht liegt es ja auch nicht am Euro. Also ich will sie da mal ein bisschen challengen. Man könnte ja auch sagen, ja gut, ist nicht optimal, aber er ist auch nicht so suboptimal, dass er zerfallen muss.
Also das ist durchaus richtig. Ich kann das jetzt natürlich messen, das Wachstum der Bilanz des Eurosystems im Vergleich zum Federal Reserve System oder auch im Vergleich zur Bank von Japan. Und dann werde ich feststellen, der Euroraum liegt mittendrin. Also im Vergleich zu Japan stehen wir noch deutlich besser da. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist die Bilanz des Eurosystems lange nicht so stark gestiegen wie in Japan. Aber sie ist deutlich stärker gewachsen als die Bilanz des Federal Reserve Systems. Und daraus kann ich dann vielleicht auch ableiten, dass der Euro am Ende doch instabiler ist als der Dollar. Und das würde einen ja auch nicht überraschen, Der Dollar ist natürlich ein perfekter Währungsraum dadurch, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nicht nur eine gemeinsame Geldpolitik haben, sondern auch eine gemeinsame Finanzpolitik und eine gemeinsame Sozialpolitik, die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen in den Vereinigten Staaten auch ausgleichen kann. Noch dazu haben die Vereinigten Staaten natürlich auch flexible Arbeitsmärkte, die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen innerhalb der Vereinigten Staaten ausgleichen können. Aber im Euroraum ist das eben nicht der Fall. Wir haben eine einheitliche Geldpolitik, wir haben unterschiedliche unkoordinierte Finanzpolitiken und wir haben keine gemeinsame Sozialpolitik, die jetzt unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen im Euroraum ausgleichen kann. Und wir wissen ja auch, die Europäer haben eine sehr, sehr starke Affinität zur sozialen Sicherung. Und damit haben wir auch keine flexiblen Arbeitsmärkte, die unterschiedliche Entwicklungen innerhalb des Euroraums ausgleichen können. Und damit sind wir deutlich schlechter aufgestellt als die Vereinigten Staaten von Amerika.
Jetzt haben wir ja in Europa seit Jahren das Phänomen, dass wir wirtschaftlich in der Entwicklung deutlich zurückfallen gegenüber dem Rest der Welt, namentlich auch gegen die USA. Sie haben es auch gerade gesagt. Jetzt wäre meine Frage, ist die Stagnation Folge des Euro oder sind die Probleme des Euro Folge der Stagnation? Weil es gibt ja noch andere Faktoren. Es gibt ja demografische Entwicklung. Also die Amerikaner haben eine bessere demografische Entwicklung als wir. Es ist das Thema Bildungssystem. Da würde man sagen, ja gut, wir sind die Amerikaner auch nicht richtig toll, aber die Amerikaner ziehen die Talente der Welt an. Wir wissen es bei Innovationsfähigkeit, bei Forschung und Entwicklung, alle möglichen Studien, die zeigen, dass die Amerikaner deutlich innovativer sind, der innovativere Wirtschaftsraum sind. Also könnte man jetzt sagen, wenn es uns gelänge, ähnliche Dynamik zu entfalten, würde sich die Probleme des Euros auch lösen oder würden Sie sagen, nee, der Euro in sich selbst trägt auch zur Stagnation bei?
Ja, also ich glaube, auf jeden Fall trägt der Euro zur Stagnation bei, weil er ist inhärent instabil. Und weil er inhärent instabil ist, brauchen wir immer eine relativ expansive Geldpolitik, damit wir den Euro zusammenhalten. Und expansive Geldpolitik heißt, in welcher Form auch immer, Inflationsdruck. Und Inflationsdruck bremst das Wachstum. Expansive Geldpolitik heißt natürlich auch, dass die Europäische Zentralbank Staatsanleihen kauft. Und wenn sie Staatsanleihen kauft, dann erhöht sie natürlich auch die Möglichkeit, für die Euro-Staaten Geld auszugeben. Ja, das hat sie für Deutschland insbesondere getan seit dem Jahr 2008. Und was beobachten wir? Wofür haben die Deutschen dann die deutlich, deutlich vergrößerten fiskalischen Spielräume verwendet? Sie haben die deutlich vergrößerten fiskalischen Spielräume dadurch, dass das Eurosystem deutsche Staatsanleihen gekauft hat, was es ja früher nicht getan hat, haben sie nicht dazu jetzt genutzt, um die Infrastruktur auszubauen oder die Verteidigungsfähigkeit auszubauen, sondern man hat insbesondere die Beschäftigung im öffentlichen Sektor aufgeblasen und man hat die Sozialausgaben sehr, sehr stark erhöht. Und das ist beides nice to have, könnte man sagen, aber es sind keine Dinge, die jetzt wirklich das Wachstum befördern, überbordende Sozialausgaben und eine überbordende Beschäftigung im öffentlichen Sektor bremst das Wachstum. Und das sehen wir jetzt auch ganz deutlich in den Wachstumszahlen in Deutschland und auch in Frankreich.
Ja gut, das ist klar, das ist der Staatssektor. Können wir einen Podcast machen, was in Deutschland alles schief läuft. Aber ich glaube, da können wir eine Serie draus machen. Vielleicht aber ganz eine Frage nochmal zum Thema Verschuldung. Ist es nicht so, dass, wenn wir jetzt auf die ganze westliche Welt blicken, und Sie, nehmen wir mal Japan mit dazu, weil Sie sind ja auch Japan-Experte, und wo wir gerade sprechen, haben wir japanischen langlaufenden Anleihen so, ich würde sagen, historisch hohe Zinsstände erreicht, historisch hohe, vielleicht übertrieben, aber was man jetzt lang nicht gesehen hat. Und die USA, wir wissen, Donald Trump will die Unabhängigkeit der Fed offiziell schleifen. Und ich würde einfach weitergehen und sagen, dem Motto, naja, ist es nicht so, dass jetzt egal ist, ob wir Euro es haben oder D-Mark, Franc und Lira und Pesete, dass die Staaten so eine hohe Verschuldung haben, dass sowieso wir jetzt in ein neues Zeitalter eintreten der fiskalischen Dominanz und die Notenbanken sowieso die Staaten finanzieren müssen, egal wie die Währung heißt.
Ja, das ist jetzt natürlich hypothetisch. Ich kann nur sagen, dass Deutschland sich mit der deutschen Mark oft anders verhalten hat als andere europäische Staaten. Also wir könnten auch sagen, die 1970er Jahre, die war eine Zeit, wo schuldenfinanzierte Staatsausgaben, auch Zentralbank, finanzierte Staatsausgaben salonfähig geworden sind, überall auf der Welt, sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber die Deutsche Bundesbank war weniger affin beim Ankauf von Staatsanleihen als die Banque de France und die Banca d'Italia oder die Federal Reserve Bank. Und das hat dann dazu geführt, dass die deutsche Mark stabiler war, dass die deutsche Mark aufgewertet hat gegenüber den anderen Währungen. Und die Aufwertung hat dann auch die deutschen Unternehmen gezwungen, produktiver zu sein. Und von diesem Szenario, dass wir uns absetzen konnten von den nicht disziplinierten Wirtschaftspolitiken anderer Länder, von diesem Szenario haben wir uns in Deutschland verabschiedet. Jetzt machen wir das, was die anderen auch machen, nämlich Geld drucken, damit wir mehr Staatsausgaben finanzieren können, wobei es ja zweifelhaft ist, ob diese zusätzlichen Staatsausgaben wirklich uns wachstumsmäßig weiterbringen oder vielleicht sogar das Wachstum ausbremsen, was ich so sehen würde.
Das würde ich auch so sehen. Ich meine, klar, wir sehen es mit der Schweiz. Ich meine, die Schweiz hat einen starken Schweizer Franken gehabt und hat trotzdem den industriellen Sektor besser erhalten als wir, zumindest bis jetzt. Ich glaube, jetzt kommt der China-Schock 2.0, der trifft die Schweiz auch, soweit ich das erfasst habe. In Ihrer Arbeit zeigen Sie ja auf, dass im Prinzip die These, wonach Handelsintegration dazu führt, dass sich die Konjunkturzyklen angleichen, dass die These falsch ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass eben wir die Fiskalunion nicht haben. Also kann man das wirklich so sagen, dass Handelsintegration nicht wirkt? Vielleicht müssten wir einfach nur die Fiskalunion einführen und alle Probleme wären gelöst.
Ja, also sagen wir so, die These ist natürlich auf jeden Fall theoretisch richtig. Ja, nur es hat sich für die Europäische Währungsunion ab dem Zeitpunkt der Einführung des Euros nicht materialisiert. Und es ist eben auch so, dass sich Handelsströme nicht nur nach den Kosten der Konvertierung von einer Währung in die andere Währung richten, sondern insbesondere folgen die natürlich auch den Wachstumsdynamiken. Ja, also wenn in der Zeit nach Einführung des Euros zum Beispiel China deutlich schneller wächst als die Partnerländer in der Europäischen Währungsunion, dann würde gezwungenermaßen natürlich auch der Handel mit China stärker wachsen als der Handel mit den Partnerländern in der Europäischen Währungsunion. Und das war sicherlich auch der Fall. Damit haben sich eben die Konjunkturzyklen innerhalb der Europäischen Währungsunion dann doch nicht so stark integriert. Und das wird natürlich in Zukunft auch so sein, wenn wir jetzt auch aufgrund des Euros immer weiterhin eine expansive Geld- und Fiskalpolitik verfolgen, dann wird das eher auf die mittlere und lange Frist das Wachstum bremsen und die Handelsströme werden sich in die Regionen ausrichten, die eben stärker wachsen. Und das ist aus meiner Sicht, sind das dann die Vereinigten Staaten von Amerika, die deutlich bessere Wachstumsperspektiven haben als die europäischen Länder. Vielleicht macht auch Donald Trump wirklich eine bessere Makropolitik, als das wir derzeit tun. Ich bin gar nicht so pessimistisch, dass es Trump gelingen wird, die Staatsverschuldung, zumindest gerechnet als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt, in den USA unter Kontrolle zu bringen. Bei uns geht's hingegen ganz klar in die Richtung, dass die Staatsverschuldung weiter ansteigen wird, einfach weil wir uns auch in Wettlauf begeben haben, weil die Staatsverschuldung in Italien hoch ist, in Frankreich hoch ist, in Spanien hoch ist, macht es eigentlich für Deutschland keinen Sinn mehr, diszipliniert bei der Staatsverschuldung zu sein, wenn wir eigentlich schon antizipieren können, dass am Ende die Verschuldung eh über Inflation sozialisiert wird.
Das ist ja mein Punkt. Ich habe einen Kommentar geschrieben, Handelsblatt, an dem Motto, wer im Euro spart, ist der Dumme. Da bin ich sofort bei Ihnen. Wobei ich dazu sagen muss, ich würde das Geld natürlich anders ausgeben als unsere Politiker. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil wir machen es ja doppelt schlecht. Ganz kurz, wir haben uns nicht verabredet, über Donald Trump zu sprechen. Aber wenn man so einen Nebensatz sagt, ach, ich finde Donald Trumps Politik gar nicht so schlecht, dann vielleicht, da müssen Sie schon noch ein bisschen mehr ausführen. Also wieso, weil Donald Trump es schafft, Inflation zu schaffen und die Zinsen tief fällt, also weil er sich durchsetzt, die Zinsen tief bekommt, die Inflation kommt und so das nominale BIP der USA steigt. Das will ich gerne vielleicht besser verstehen, weil ansonsten, was ich immer lese, ist so, eigentlich die USA, das ist eigentlich nur getrieben durch den Investitionsboom bei KI. Große Frage, ob das nicht zu viel ist, ob ich Überinvestitionen stattfinden. Und zweitens, nur die Top 10% konsumieren, weil die Top 10% wegen des Investitionsbooms in KI und der entsprechenden Blase an der Börse alle reich werden und deshalb mehr konsumieren. Also jetzt müssen wir mal sagen, was ist der Zauberhebel von Herrn Trump? Weil die Zölle sind es ja nicht, da hat es zwar Einnahmen generiert, aber so großartig sind die Einnahmen nicht, dass der Staat damit saniert wäre.
Ja, also Trump ist eine disruptive Person und der sagt viele Dinge, wenn der Tag lang ist. Und ich kann mich jetzt auch nicht daran festhalten oder all das diskutieren, was Trump täglich rauslässt. Also dafür bin ich zu beschäftigt. Ich kann natürlich schauen, welche Makropolitiken er macht. Und die Kernbereiche der Wirtschaftspolitik bleiben die Finanzpolitik und die Geldpolitik. Und der Kern seiner Finanzpolitik ist jetzt One Big Beautiful Bill. Ja, und One Big Beautiful Bill heißt, er hat Steuern gesenkt, er senkt die Sozialausgaben und er erhöht die Verteidigungsausgaben. Ja, und gleichzeitig hat er eine umstrittene Zollpolitik, aber diese Zollpolitik bringt durchaus mehr Geld in die Kasse, als wir das erwartet haben. Also ich habe nochmal nachgelesen, man spricht von 250 bis 300 Milliarden Dollar pro Jahr. Und deswegen kann man durchaus davon ausgehen, dass das One Big Beautiful Bill nicht dazu führen wird, dass die Staatsverschuldung als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt weiter ansteigen wird. Also ich war immer der Meinung, die hat starke angebotsorientierte Elemente, insbesondere die Steuersenkungen und die Einschnitte bei den Sozialausgaben. Und das hatte durchaus positive Wachstumseffekte. Ja, kann ich aus angebotsorientierter Sicht argumentieren. Und selbst wenn dann die Verschuldung gerechnet in Dollar ansteigt, kann sie als gerechneter Anteil vom Bruttoinlandsprodukt konstant bleiben. Also damit hätte er zumindest die Staatsverschuldung unter Kontrolle, im Unterschied zu vielen großen europäischen Ländern. Und ich habe heute zufällig die Prognosen des IWFs gesehen bezüglich der Staatsverschuldung als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten von Amerika und in der Tat konstant. Also es geht nicht weiter hoch in der Prognose des IWFs in den kommenden Jahren.
Aha.
Jetzt haben wir noch die Geldpolitik und bei der Geldpolitik sind ja auch zwei Narrative unterwegs. Also wir haben diesen disruptiven Trump, der täglich die Fed beschimpft und Herrn Powell angreift und sagt, dass Jerome Powell unfähig ist und besser gestern als heute die Zinsen senken sollte. Also es deutet auf eine in Zukunft durchaus expansive Geldpolitik hin. Allerdings, wenn ich jetzt auf das Feld schaue, also es gibt ja eine Shortlist für die Kandidaten für den neuen Fed-Präsidenten nach Jerome Powell. Da steht, nachdem Trump seinen engsten Vertrauten Kevin Hassett aus dem Rennen genommen hat, steht jetzt Kevin Warsh ganz oben. Dann kann ich mal gucken, wer ist Kevin Warsh. Und das ist durchaus ein Falke. Ja, auch ein Falke, der die vergangene Geldpolitik der Fed, die ja ohne Zweifel sehr, sehr expansiv war, sehr, sehr scharf kritisiert hat, als ungerechte Umverteilungsmaßnahme der Fed, als Kompetenzüberschreitung der Kernkompetenzen der Fed und Ähnliches. Also von daher sind aus meiner Sicht inzwischen zwei Szenarien unterwegs, wie die Geldpolitik in den USA in Zukunft sein wird. Entweder sehr expansiv à la Trump oder wieder stabilitätsorientiert ausgerichteter, wie das auch sein sehr einflussreicher Finanzminister Scott Bessent vertritt. Und dann, und jetzt komme ich eigentlich zu Ihrem Punkt, dann wird sich auch für den Euro vieles ändern. Also ich glaube, der Euro war in den letzten Jahren auch deshalb auf den ersten Blick noch stabil, weil die Europäische Zentralbank ohne Probleme eine expansive Geldpolitik verfolgen konnte, weil die Amerikaner und die Japaner, wie Sie richtig sagen, auch expansive Geldpolitiken verfolgt haben. Wenn es aber jetzt wirklich so weit kommen sollte, dass wir in den nächsten Jahren eine vorsichtig oder sogar entschlossen restriktive Geldpolitik in den USA haben, und dafür gibt es auch politische Gründe in den USA, also die Inflation ist ein großes politisches Problem für Donald Trump. Seine Anhänger sind unzufrieden, dass er die hohen Preise nicht unter Kontrolle gebracht hat bisher. Und man will natürlich auch den Weltleitwährungsstatus des Dollars sichern, weil sich daraus große Privilegien ableiten für die Vereinigten Staaten von Amerika, zum Beispiel auch für die Finanzierung ihrer Militärausgaben, dann könnte ich sagen, vielleicht ist es auch ein realistisches Szenario, dass wir uns ab Mai daran gewöhnen, dass die Geldpolitik der Fed wieder in der Tendenz restriktiv ist, die Stabilität des Dollars sichert und dann wird es für den Euro enger werden.
Okay, blicken wir nochmal auf den Euro. Jetzt haben wir ein Eurojahr. Was soll man jetzt machen? Ich meine, wir können weitermachen wie bisher. Die EZB druckt Geld. Wir verschulden uns auch möglichst schnell, weil wir eine Schuldenunion sind und wir wissen, wir kriegen finanzielle Repression, strukturelle Inflation, Entwertung der Geldvermögen. Muss es nicht schlecht sein, kann man Aktien kaufen, Gold kaufen, Problem gelöst. Würde das auf Dauer funktionieren oder würde das im Prinzip die Probleme vergrößern? Das ist Frage 1. Und Frage 2, oder hätten Sie eine bessere Idee, was wir machen sollten?
Ja, also wir können jetzt natürlich so weitermachen. Immer wenn Instabilitäten auftreten, kauft die Europäische Zentralbank Staatsanleihen. Wir haben ja schon das Transmissionsschutzinstrument seit dem Jahr 2022. Das ist vorbereitet. Also wenn die Risikoprämien gewisser Euro-Länder zu stark ansteigen, dann hat sich bereits die Europäische Zentralbank die Genehmigung gegeben, dann die Staatsanleihen dieser Länder, dieser Krisenländer bevorzugt anzukaufen. Das würde natürlich den Inflationsdruck erhöhen. Inflationsdruck, habe ich ja gesagt, kann im Wesentlichen zwei Gesichter haben. Also entweder steigen die Konsumentenpreise oder es steigen die Vermögenspreise und beides hat eben Verteilungseffekte. Also sie können den Euro zusammenhalten. Die Bilanz des Eurosystems ist nach oben offen. Kein Problem, aber durch die Verteilungseffekte schaffen sie natürlich auch Verlierer. Also Inflation bremst das Wachstum. Ich würde sagen, der Kuchen wird dann kleiner, während manche Teile der Bevölkerung durchaus noch von den inflationären Tendenzen profitieren, aber andere verlieren eben. Und die tendieren dann an die politischen Ränder, entweder nach extrem links, die wollen dann die Unternehmer enteignen oder die Reichen enteignen, die wollen eine Reichensteuer, oder sie tendieren nach extrem rechts, das sind dann die, die aus dem Euro austreten wollen oder aus der Europäischen Union manchmal. Und dann erhöhen sie einfach die gesellschaftlichen Spannungen. Also ich glaube, die Restriktion kommt jetzt nicht von der Europäischen Zentralbank, von der Größe der Bilanz der Europäischen Zentralbank, sondern hier von der Gesellschaft, von den gesellschaftlichen Verwerfungen. Die Alternative, nach der Sie fragen, ist, wir kehren zu den Stabilitätskriterien zurück. Ja, also wir verpflichten uns wirklich, das einzuhalten, was in den europäischen Verträgen steht. Dann haben wir natürlich ein Koordinationsproblem zwischen den Ländern. Aus individueller Sicht der einzelnen Länder ist es immer eher attraktiv abzuweichen und sich mehr zu verschulden als die anderen Länder, weil man dann darauf pokern kann, dass diese Verschuldung sozialisiert wird. Oder wir bewegen uns wirklich in Richtung einer politischen Union. Das heißt, wir haben nicht nur eine gemeinsame Geldpolitik, sondern wir haben auch eine gemeinsame Finanzpolitik. Wir haben gemeinsame Sozialsysteme, das heißt eine gemeinsame gesetzliche Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und vielleicht sogar dann einen gemeinsamen Länderfinanzausgleich, so wie wir in Deutschland haben, jetzt auf europäischer Ebene, der dann systematisch dafür sorgt, jetzt Einkommensunterschiede in den unterschiedlichen Teilen des Währungsraums auszugleichen. Und eigentlich haben wir uns in den letzten Jahren ja auch schon in die Richtung bewegt mit diesen Programmen, mit den schönen Kürzeln SURE oder Next Generation EU.
Ja gut, also auf diese Schuldentöpfe kommen wir gleich noch. Vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück. Szenario 1, Rückkehr zur Stabilität. Dazu habe ich natürlich Fülle von Fragen, aber ich mache ganz konkret zwei Fragen. Das erste ist, das hieße ja, die Staaten müssen ihre Defizite reduzieren und perspektivisch ihre Schuldenquoten reduzieren. Geht das überhaupt? Ich frage einfach mal, ist das nicht so, dass das dann wirklich ein Austeritätsszenario wäre, bei dem man die Wirtschaft abwirkt? Also mal, ich bin nicht gegen Sparen, meine Hörer wissen das, aber ich würde natürlich sagen, so Italien hat jahrelang einen Primärüberschuss gefahren und hat die Schuldenquote trotzdem nicht runterbekommen, weil kein Wachstum da war. Die großen Austeritätserfolge, wie zum Beispiel Schweden oder andere, waren immer kombiniert mit einer deutlichen Abwertung und der Hilfe über den Außenhandel, dass er hier wegfallen würde. Also würde nicht so ein Programm Rückkehr zur Stabilität nichts anderes bedeuten als eine schwere Rezession im Euroraum, weil die Amerikaner würden unsere Handelsüberschüsse nicht abnehmen und würde quasi dann am Ende unter Umständen dazu führen, die Schuldenquoten gar nicht sinken. Modell Schritt 1. Vermutlich eine zweite Frage wäre, Ist es überhaupt denkbar, gegeben der Tatsache, dass wir beide jetzt bis jetzt nur über die offizielle Verschuldung gesprochen haben, der Staaten, und nicht über die verdeckte Verbindlichkeit? Sie wissen ja, wenn Sie Raffelhüschen und anderes lesen, auch Deutschland hat ja nicht 65% Schulden, sondern 365% Schulden vom Bruttoinlandsprodukt aufgrund von ungedeckten Verbindlichkeiten für die alternde Gesellschaft. Also ist das sozusagen möglich und was wäre die Wirkung?
Ja, also die erste Frage ist, funktioniert das? Also komme ich durch Sparen raus aus der Krise? Und die Antwort ist ja, ist es natürlich eine Frage der Zeitdimension. Ja, also im Wesentlichen das Problem, was wir hatten in den letzten 20 bis 30 Jahren war, wir hatten eine zu expansive Finanzpolitik, wir hatten eine zu expansive Geldpolitik, die eine zu expansive Finanzpolitik ermöglicht hat. Und im Windschatten dieser expansiven Finanz- und Geldpolitiken haben wir noch sehr kräftig die Regulierungen vorangebracht. Ja. Und das hat auf die kurze Frist das Wachstum begünstigt. Das hat auf die kurze Frist immer wieder neue Wachstumsimpulse gegeben. Aber auf die mittlere Frist haben wir eben alle wichtigen Wachstumsimpulse ausgebremst. Ja, durch niedrige Zinsen, Zombifizierung der Wirtschaft, viele Staatsausgaben. Der Staatssektor hat den privaten Sektor verdrängt und viele Regulierungen lähmt halt auch die private wirtschaftliche Initiative. Die Unternehmen beschäftigen sich nicht mehr damit, die Effizienz zu erhöhen oder Innovation voranzubringen, sondern Fragebögen auszufüllen, damit auch sichergestellt wird, dass sie alle Anforderungen der Regulierungen erfüllen. Und das hat uns jetzt so weit gebracht, dass wir alle stillstehen hier in der Europäischen Union, in dem Euroraum, zumindest relativ zu der Situation vor 20 Jahren. Und wenn wir das ändern wollen, dann brauchen wir Reformen. Und bei Reformen gilt, wasch mich und mach mich nicht nass, gibt's nicht. Ja, also Reformen tun weh. Reformen werden auf die kurze Frist die Probleme, die wir in Europa haben, erhöhen und werden nur auf die mittlere und lange Frist uns dann wieder auf den Wachstumspfad bringen. Aber es gibt viele schöne Beispiele wirtschaftsgeschichtlich, wo Reformen auf den Weg gebracht werden und das hat funktioniert. Und wir haben ja jetzt hier in der neueren Geschichte auch ein schönes Beispiel hier mit Javier Milei, der Reformen gemacht hat in Argentinien, sehr mutig, sehr entschlossen in den Bereichen, die ich auch genannt habe, restriktive Finanzpolitik, restriktive Geldpolitik und Deregulierung. Und Argentinien wächst und Argentinien hat so wunderbare Wachstumsperspektiven. Und dann komme ich zu Ihrem zweiten Punkt. Reformen heißt ja auch tiefe Einschnitte in die Sozialsysteme. Wir haben Sozialausgaben in Höhe von 1.400 Milliarden Euro und es reicht nicht, es reicht bei Weitem nicht. Also wir brauchen Reformen und Reformen heißt natürlich auch Einschnitte in die verdeckten Verbindlichkeiten. Ja, wenn Sie die Ansprüche reduzieren, dann materialisieren sich viele dieser verdeckten Verbindlichkeiten vielleicht in Zukunft gar nicht.
Okay, also Modell 1, wir gehen zurück zur Stabilität. Modell 2, Fiskalunion. Ich meine, Wiederaufbaufonds, muss ich dazu sagen, ich wäre kein großer Fan von Wiederaufbaufonds, weil Sie kennen meine Kritik, ich finde es immer doof, wenn die armen Deutschen für die reichen Italiener einspringen müssen. Das ist ja so ein Umverteilungsmechanismus. Fiskalunion wäre ein bisschen anders. Die EU kriegt Steuereinnahmen und agiert dann wie Zentralstaat, so wie USA. Ist das dann wirklich die Lösung oder bestätigt dann die Gefahr, dass trotzdem weiter das Geld dann im Prinzip zum Löcherstopfen für Pensionen im Süden oder in Frankreich verwendet wird und nicht für die richtigen Dinge?
Ja, was die richtigen Dinge sind, wird natürlich immer von den Politikern definiert und Sie sind nicht sehr zuversichtlich, dass die Politiker jetzt die richtigen Entscheidungen treffen werden. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja, also ich glaube nicht, dass die Fiskalunion in einer so heterogenen Europäischen Union wirklich zielführend ist. Und implizit wird es ja auch von den Politikern auch anerkannt. Also ich beobachte ja auch die politischen Diskussionen hier in Europa. Und ich habe wenig Vorschläge gehört, dass jetzt auf der Ebene der Nationalstaaten, sei es in Deutschland, sei es in Frankreich, sei es in Spanien oder sei es in Italien, die Politiker wirklich hier fiskalische Kompetenzen auf die Ebene der Europäischen Union abgeben wollen. Der einzige gemeinsame Nenner, und das zeichnet sich jetzt auch wieder oder hat sich wieder abgezeichnet hier mit Next Generation EU, sind die gemeinsamen Schulden. Naja, also wenn es nicht anders geht und wirklich Geld brauchen, uns das nicht aus unseren eigenen Staatskassen finanzieren wollen oder können, weil wir eh schon über beide Ohren verschuldet sind, dann machen wir halt auf europäischer Ebene gemeinsame Schulden und uns in der jetzigen Legislaturperiode trifft es ja nicht. Und Next Generation hat jetzt wirklich auch in Bezug auf die europäische Währungsunion sehr spannende Konsequenzen. Also wir haben im Zuge von SURE und auch im Zuge von Next Generation EU jetzt viel Geld in den Süden geschaufelt, also gerade nach Spanien und Italien, die großen Sorgenkinder. Und siehe da, die Nachrichten sind wunderbar. Ja, also Italien ist politisch stabil, Spanien entwickelt sich wunderbar, wir haben tolle Wachstumsraten. Und die ehemaligen Sorgenkinder sind keine Sorgenkinder mehr. Gleichzeitig beobachten wir aber, dass in Deutschland gar nichts mehr vorangeht und dass in Frankreich auch das Wachstum zu gering ist und die Schulden außer Kontrolle sind. Und jetzt können wir mal überlegen, ob das irgendwie zusammenhängt.
Ja, das spricht doch dafür, noch mehr Schulden auf EU-Ebene zu machen und uns allen zu geben. Dann wachsen alle wieder.
Richtig. Also das könnten wir noch ausprobieren, aber vielleicht nähern wir uns dann dem Szenario der lateinischen Münzunion an. Viel Geld bedeutet auch viel Streit. Ja, viele Streitigkeiten, wer das Geld eigentlich bekommen soll. Und viel Geld bedeutet natürlich auch Inflation und ungerechte Verteilungseffekte, die Gräben innerhalb der einzelnen Gesellschaften der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion natürlich noch weiter erhöhen dürften.
So, Modell 3, schlagen Sie vor, Spaltung des Euro in Nord und Süd. Das ist ja nun keine neue Idee, die gab es ja schon früher mal. Warum sollte die jetzt wieder auf den Tisch kommen?
Ja, der Euroraum ist inhärent instabil und ich bin jetzt einfach mal theoretisch rangegangen und habe die Möglichkeiten aufgezählt. Ja, also entweder wir befolgen die Kriterien, die wir in die europäischen Verträge geschrieben haben, oder wir schaffen eine politische Union. Und wenn wir beides nicht schaffen, dann müssen wir natürlich darüber überlegen, ob wir den Euro aufbrechen. Also ich sehe durchaus, dass gemeinsame Währungsräume große Vorteile haben. Ich sehe aber auch, dass vor Eintritt in den Euro der Währungswettbewerb in Europa sehr, sehr produktiv war. Also wir hatten ja schon eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft, wir hatten eine europäische Gemeinschaft und haben dann eine Europäische Union bekommen, die auch noch eine längere Zeit ohne den Euro funktioniert hat. Und da war es eben so, dass wir eine Gruppe von Ländern hatten mit stabilen Währungen, clustert um die Geldpolitik der Deutschen Bundesbank, und eine Gruppe von Ländern eher im Süden Europas, die expansivere Geldpolitiken wollten, weil sie expansive Staatsausgaben damit finanzieren wollten. Und dann hatten wir halt im Norden geringe Inflation, im Süden höhere Inflation, so wie alle Länder das eben sich gewünscht haben. Aber die Aufwertung der deutschen Mark und der Währungen, die an die deutsche Mark gebunden waren, die haben jetzt eben auch die Unternehmen im Norden gezwungen, die Produktivität zu erhöhen. Weil immer wenn die deutsche Mark aufgewertet hat, dann wurden die Produkte im Ausland teurer. Und wenn die Unternehmen in Deutschland jetzt im Ausland wettbewerbsfähig bleiben wollten, dann mussten sie eben die Effizienz erhöhen oder besonders gute Produkte produzieren, die nicht so preissensibel im Ausland waren. Das heißt, dieser Währungswettbewerb innerhalb Europas hat Produktivitätsgewinne erzeugt, die innerhalb von Deutschland verteilt werden konnten in Form wachsender Löhne oder des Ausbaus des Sozialsystems, die aber auch teilweise dann entweder über die Abwertungen der südlichen Währungen oder auch über die gemeinsamen Institutionen in Europa, gemeinsame europäische Agrarpolitik oder gemeinsame Regionalpolitik dann auch in den Süden verbracht werden konnten. Also eigentlich haben alle Teile Europas von diesem Währungswettbewerb profitiert und Europa ist vorangekommen. Der Wohlstand ist gewachsen und alle waren zufrieden. Alle konnten sich auch frei innerhalb des gemeinsamen Binnenmarkts bewegen. Also von daher ist es durchaus weiterhin eine Option, dass wir ein gemeinsames Europa haben mit einem starken Binnenmarkt, freien Kapitalverkehr, freien Verkehr für Güter und Dienstleistungen und freie Bewegung von Arbeitskräften, auch ohne gemeinsame Währung. Es hat ja lange Zeit gut funktioniert.
Ja, ich höre Ihnen zu und denke mir so, ja, das stimmt schon. Jetzt würde ich sagen, nach dem Motto, naja, gut, zur Zeit haben wir Donald Trump, wir haben die geopolitische Zeitenwende. Da heißt es, EU muss stark sein, was wir heute nicht sind. Also ich glaube, das Szenario, den Euro aufzulösen, das passt nicht in die politische Welt. Wir werden es nicht machen, weil es immer Euro und Europa gleichsetzen, was wir beide wissen, was falsch ist, aber ist nochmal so. Jetzt ist ja auch Europa mit EU gleich. Also nochmal, Euro und EU ist nicht identisch. Das heißt, wir bleiben zusammen. Politische Union, ja, wissen Sie, ich könnte mir vorstellen, die Deutschen würden sowas machen. Ich glaube, die Franzosen, Italiener werden niemals sich die Autonomie nehmen lassen. Die werden niemals sich da einhalten. Das heißt, wir sollten uns doch wahrscheinlich darauf einstellen, dass wir weitermachen wie bisher. Und ich würde sogar noch fast weitergehen und sagen, naja, die Versuchung für die deutsche Politik ist ja auch ganz groß, auch den Umweg zu machen über die EU-Schulden. Bei EU-Schulden sind ja erstmal so Schuldenbremse gar nicht erfasst. Ich komme nur hinterher, tauchen sie im Haushalt auf, aber erstmal ist es ja Haushalt. Das heißt, die deutsche Politik könnte ja auch sagen, oh, wir sind solide, wir machen EU-Schulden und wir haften für viel mehr, als wir aus dem Topf bekommen, aber wir machen es einfach mal so, die Deutschen sind eh so blöd und merken es nicht. Also mein Szenario wäre eher, wir kriegen eine Schuldenunion ohne, eine Schuldentransferunion ohne offizielle Diskussion und ohne die dazugehörigen Institutionen. Das heißt, wir kriegen also nach der Umverteilungswirkung der EZB ohne Mandat, bekommen wir einen Umverteilungsmechanismus auf der EU-Ebene ohne Mandat?
Ja, durchaus denkbar. Also ich glaube, die zentralbankfinanzierte Ausgabenpolitik auf supranationale Ebene in der Europäischen Union ist bereits angelegt. Ja, also einerseits waren Schulden der Europäischen Union eigentlich mehr oder weniger verboten. Man hat jetzt immer mehr Ausnahmetatbestände geschaffen mit unterschiedlichen rechtlichen Konstruktionen. Darüber kann man streiten. Was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass immer neue schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme der Europäischen Union kommen in zunehmender Frequenz. Also von daher denke ich, ist die Schuldenfinanzierung der Europäischen Union schon Realität. Also man hört auch keine großen Proteste mehr aus Berlin dagegen. Also das ist etabliert. Allerdings ist die Frage dann, wer kauft diese Staatsanleihen? Und die supranationalen Anleihen, die stehen ja schon auf der Ankaufliste der Europäischen Zentralbank. Wir wissen auch, dass die Europäische Zentralbank schon im Rahmen ihrer Aufkaufprogramme zahlreiche supranationale Staatsanleihen gekauft hat und das Eurosystem entsprechend diese Anleihen auch in ihrer Bilanz hat. Also von daher sind wir eigentlich schon der zentralbankfinanzierten Staatsausgabenfinanzierung in der Europäischen Union schon sehr, sehr nahe gerückt. Die Frage ist nur, welche inflationären Tendenzen daraus entstehen. Und das wird auf jeden Fall nicht das Wachstum erhöhen, wie die Keynesianer jetzt versprechen würden, sondern immer mehr Geld, immer mehr billiges Geld und immer mehr Staatsausgaben lähmen das Wachstum. Also es wird wahrscheinlich so kommen, aber es wird natürlich dann dem Ziel entsprechen, dass Europa stark sein muss. Ja, ein schuldenfinanziertes Europa wird nicht stark sein, weil ein schuldenfinanziertes Europa auch immer dazu tendieren wird, notwendige Reformen der Sozialsysteme nach hinten zu verschieben. Und selbst, wie wir das jetzt auch in Deutschland beobachten, Schuldentöpfe, die für Investitionen gedacht sind, dann am Ende doch wieder in Sozialausgaben umzuwidmen.
Sie argumentieren sehr stark nach dem Motto der österreichischen Schule, nicht? Hayek, Mises und so weiter, die Worte Überinvestitionen, Kritik an der Geldpolitik und so weiter. Wieso tut sich diese Schule so schwer in der Ökonomie? Ich meine, es ist eine ganz klare Nischenminderheitsmeinung. Wir haben da die Keynesianer, wir haben da die normalen Neoliberalen und so weiter. Wieso tut die österreichische Schule sich so schwer?
Neoklassiker, ne?
Neoklassiker,
also die Keynesianer und die Neoklassiker, ja. Ja, warum tut sie sich so schwer? Also man muss natürlich fragen, in welchen Kreisen. Also es gibt ja zwei wichtige Kreise. Es gibt die Akademiker und es gibt die Politiker. Ja.
Und manchmal ist es fies der Übergang bei einem oder anderen Ihrer Kollegen. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ja.
Manchmal, aber selten ist es ein fließender Übergang. Ich glaube, dass die Akademie hat sich zunehmend in den Elfenbeinturm zurückgezogen. Also es gibt einen sehr starken Fokus auf Modellbildung und auf mathematische Methoden. Und die sind aus österreichischer Sicht nicht passend, um jetzt menschliches Handeln zu modellieren. Also die Österreicher denken oder die österreichischen Ökonomen denken, dass die Volkswirtschaften sich aus den Menschen konstituieren, die in den Volkswirtschaften leben und handeln. Und die funktionieren eben nicht nach mathematischen Formeln. Ja, deswegen können sie menschliches Handeln nicht in mathematische Formeln pressen. Sie können es nur so gut wie möglich verbal beschreiben und verbal umschreiben. Und wirtschaftliche Entwicklung aus der Sicht der Österreicher ist ein Prozess, Aktion und Reaktion. Und daraus entwickelt sich dann was, ja. Und das ist nicht im Einklang mit dem gegebenen Mainstream-Denken in der Volkswirtschaftslehre. Da denkt man eher in Gleichgewichten, vielleicht dann auch komparativ statisch. Aber diese pfadabhängige Entwicklung, die die Österreicher vor Augen haben, die ist schwer, schwer modellierbar. Und deswegen ist sie einfach außerhalb der Disziplin. Ja, das muss man anerkennen. Ja, deswegen tut sich aber andersrum natürlich auch die Disziplin schwer, sich mit den Problemen zu befassen, die jetzt da draußen in dieser großen Welt sich täglich auftun. Ja, und warum ist es für die Politiker nicht anschlussfähig? Naja, die Politiker, die bekommen durch die Wahl Macht und wollen die natürlich auch ausüben. Ja, sie kriegen Ressourcen zugewiesen. Und sie wollen diese Ressourcen zumindest auch teilweise dazu verwenden, auch ihre Macht zu sichern, also ihre Wiederwahl zu sichern. Und die Österreicher würden immer sagen, im Zweifelsfall greift der Staat lieber nicht ein, als dass er eingreift. Und deswegen ist es natürlich auch keine schöne Perspektive für die Politiker, immer die Österreicher sagen zu hören, komm, lasst lieber die Finger davon, dann wird's besser.
Was es ja wirklich wäre. Wobei wir beim letzten Thema sind. Wir müssen dazu sagen, wir sprechen jetzt hier Ende Januar. Also für den Fall, weil wir wissen nicht genau, wann dieses unser Gespräch erscheint. Ich meine, Sie, in Ihrem Paper blicken Sie zurück auf 2003, als Deutschland kranker Mann Europas war. Ich würde sagen, heute sind wir auch ziemlich krank. Klar, die Franzosen sind krank in der Staatsfinanz und so weiter. Aber wir sind jetzt auch nicht gerade die Helden. 6 Jahre Stagnation, 3 Jahre Rezession. Okay, letztes Jahr war keine formelle Rezession, aber eigentlich wären wir ja nicht privatwirtschaftlich schon. Denn ohne Staatskonsum wäre die Wirtschaft auch geschrumpft. Also, was passiert da? Die Politiker haben die falschen Hebel in der Hand oder denken, sie werden wiedergewählt, wenn sie nichts machen, weil sie, wenn sie was machen, erst recht nicht wiedergewählt werden? Ich meine, haben sie noch Hoffnung auf Deutschland oder sagen sie nach dem Motto, na gut, dass ich mein Geld global anlegen kann, weil hier ist echt übel?
Ja, ich habe zumindest dahingehend Hoffnung, also ich bewege mich ja auch in diesem Land und ich habe dahingehend Hoffnung, dass es noch viele motivierte, intelligente Leute in Deutschland gibt, die was bewegen könnten und auch was bewegen wollen. Ja, und ich hoffe natürlich, dass die politischen Entscheidungsträger eines Tages wirklich dahin kommen, dass sie sagen, sie wollen sich nicht nur um die kümmern, die Hilfe brauchen, sondern dass sie verstehen, dass sie natürlich auch die brauchen, die was leisten können und leisten wollen in diesem Land. Also davon gibt es noch viele in diesem Land. Und ich glaube, dass wir, wenn wir mehr auf diese Leute setzen würden, dass wir dann auch in der Lage wären, die Probleme in Deutschland zu lösen. Uns geht's noch gut im Vergleich zu Argentinien. Das Wohlstandspolster ist deutlich größer als in Argentinien. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Deutschen immer noch zögern, sich dazu entscheiden, dass sie wirklich Reformen wollen, obwohl die meisten Deutschen, glaube ich, inzwischen verstanden haben, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Aber Argentinien zeigt ja auch, dass wir lang nicht so tief fallen würden wie die Argentinier, einfach weil wir so ein großes Wohlstandspolster haben. Und das sollte uns eigentlich dann Mut genug geben, dass wir Reformen voranbringen. Jetzt brauchen wir nur noch die Politiker, die den Mut haben, das den Leuten dann auch ehrlich zu verklickern.
Professor Schnabel, auf die suche ich auch noch, diese Politiker, die diesen Mut haben. Hoffen wir mal, sie kommen irgendwo um die Ecke und überraschen uns positiv. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Optimismus ist immer gut. Vielen Dank für das Gespräch und auch über den Euro. Weil ich glaube, das Thema des Euro, das bleibt uns einfach erhalten und wir müssen es auch wieder immer wieder thematisieren, weil es ist zwar jetzt nicht im Mainstream-Fokus und viele haben sich auf dem Radarschirm, aber das heißt ja nicht, weil es keine Schlagzeile ist, dass es nicht ein relevantes Thema ist.
So ist es. Also es ist bestimmt unser Leben und deswegen müssen wir auch weiterhin verstehen, wie der Euro funktioniert oder eben nicht funktioniert.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Stelter.
Halten wir fest, Die Eurozone ist nach wie vor kein optimaler Währungsraum. Man könnte auch sagen, sie ist noch suboptimaler, als es vorher schon war. Weder Einkommen, noch Produktivität, noch Konjunktur- und Finanzzyklen haben sich angenähert. Die Finanzzyklen verlaufen aber besonders asynchron. Immobilien- und Kreditbooms wanderten von Süd nach Nord, von der spanischen Immobilienblase bis zum späteren deutschen Immobilienboom. Die Unterschiede bei Wachstum, Inflation, Schulden, Leistungsbilanzen und Löhnen wachsen weiter an. Auf den Punkt gebracht, ein Zins für 21 Länder funktioniert nicht, während Wirtschaftsstrukturen und Politik so auseinanderlaufen. Die bisherigen Rettungsmaßnahmen, wie auch der Einstieg in der Transferunion und vor allem die Unterstützung der hochverschuldeten Staaten durch die EZB, haben die Probleme nur unterdrückt. Sie haben darüber hinaus sogar auch noch den Reformdruck gemindert. Das heißt, Staaten und Politiker glauben, sie können weitermachen ohne Reform. Wir erinnern uns, mit Null- und Negativzinsen, mit gigantischen Anleihekaufprogrammen und auch den Target-2-Salden wurde und wird der Euro zusammengehalten, aber der Preis ist hoch. Wir erlebten eine Vermögenspreisinflation, wir erlebten Fehlanreize und wir erleben in vielen Ländern der Eurozone eine zunehmende politische Polarisierung. Was wäre zu tun? Wir haben es gehört. Theoretisch wäre es ideal, eine echte politische Union zu schaffen, mit einer gemeinsamen Fiskal- und Sozialpolitik und einem europäischen Finanzausgleich. Das ist politisch meines Erachtens nicht durchsetzbar. Deutschland würde es vielleicht sogar noch machen, aber Frankreich und Italien werden sicherlich nicht auf die nationale Souveränität bei so wichtigen Themen wie die Staatsausgaben verzichten. Die Option 2 wäre quasi eine Rosskur. Man würde versuchen, zu den eigentlich versprochenen Stabilitätskriterien zurückzukehren. Strikte Einhaltung der Schuldenkriterien, restriktive Geldpolitik, Abbau der Staatsausgabenquote und Deregulierung. Umsetzungswahrscheinlichkeit null. Denn man bräuchte wahrscheinlich einen Schuldenschnitt und das ist sicherlich bei den Staaten nicht populär. Auch die Option 3 von Nord- und Südeuro, die Herr Stabel diskutiert hat, ist völlig ausgeschlossen. Ich denke, die Politik wird das nicht umsetzen, vor allem deshalb auch, weil Frankreich den ihm zustehenden Platz im Südeuro aus Nationalstolz nie akzeptieren würde. Was bleibt ist ein Weiter-so des Durchwurstelns. Eine immer aktivere EZB, mehr gemeinsame Schulden, mehr Umverteilung und immer weniger Wachstum. Und das wird so lange gut gehen, bis es eines Tages eben nicht mehr gut geht. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zur neuen Ausgabe von BTO Refresh oder allerspätestens am kommenden Sonntag zu einer weiteren regulären Ausgabe dieses Podcasts. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.